Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2018-19 in Oberstdorf ist vorbei. 25.000 Fans waren mit dabei und der Großteil von ihnen, der hoffte natürlich auf einen deutschen Sieger. Doch daraus wurde am Ende knapp nichts. 12 deutsche Skispringer hatten zwar die Qualifikation geschafft und waren zumindest im ersten Durchgang dabei. Und Markus Eisenbichler, der machte dort mit Platz 2 nach dem ersten Durchgang trotz schwieriger Bedingungen sogar Hoffnung auf den Sprung nach ganz vorne. Doch letztlich kam er am Japaner Ryui Kobayashi nicht vorbei. Trotz eines zweiten starken Sprungs schaffte Eisenbichler das nicht. Und so war Kobayashi am Ende wieder oben. 4 Weltcups hatte er in dieser Saison schon gefunden. Heute holte er in Oberstdorf dann den 5. Aber er musste dann doch etwas zittern, denn es war extrem knapp am Ende. Kobayashi gewann ganz knapp vor Eisenbichler und dem Österreicher Kraft. Wir fassen zusammen. Mein Name ist Malte Asmus und mit mir am Mikrofon der Moderator von Kaltschneuzig, unserem Wintersport-Talk hier auf meinsportpodcast.de, Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malta.
0,4 Punkte am Ende Vorsprung für Kobayashi vor Markus Eisenbichler. Der Vorsprung auf Stefan Kraft war dann schon etwas größer, allerdings auch nicht sonderlich groß. Das waren dann mal gerade 1,8 Punkte.
Genau, es war wirklich verdammt eng nach dem Ende, das muss man wirklich so sagen. Markus Eisenbichler, Ryoyo Kobayashi, beide wirklich sehr, sehr gute Sprünge gehabt. Gerade Kobayashi im ersten mit 138,5 Meter einen wirklich richtig starken Sprung dorthin gezaubert, hatte dort auch entsprechend Vorsprung, hat dann aber im zweiten, glaube ich, so ein bisschen Nervenflattern gehabt. Das hat man, glaube ich, bei ihm anerkennen können. Hatte eigentlich die besseren Windverhältnisse im Gegensatz zu Eisenbichler, hat dort auch mehr Punkte dazu bekommen. Aber man muss sagen, dass er dann nicht ganz gut war, hat ein bisschen gewackelt am Absprung und hat dann am Ende dann denkbar knappe 0,4 Punkte am Ende den Vorsprung gehabt vor Eisenbichler. Also Kobayashi war erwartet, dass er das Springen gewinnen konnte, aber gerade der zweite Durchgang, da hat man auch vielleicht ein bisschen erkennen können, dass auch diese Tour de France oder die Vierschanzentournee doch etwas da auch schon bei ihm im Kopf drin. Das ist halt was anderes als so normales Skispringen wie in Engelberg oder in Nachni-Tagil. Also von daher, da hat man doch schon kleinen Nerven ein bisschen bei ihm sehen können.
Er ist ja auch erst 22, das muss man dann auch noch mal dazu sagen. Also noch ein ganz junger Mann, der ja auch in dieser Saison erst so richtig durchstartet. Du hast seine Siege ja schon erwähnt. Ich hatte auch schon gesagt, 4 waren es vor dem Start der Tournee. Das erinnerte so ein bisschen an Domen Preutz, der vor 2 Jahren, glaube ich, war es, auch mit 4 Siegen zur Tour kam und dann komplett einbrach. Also Gleiches ist jetzt von Kobayashi nicht zu befürchten. Er hat immerhin schon einmal gewonnen. Was macht er anders als Preutz vielleicht vor 2 Jahren? Der war damals auch 19. Also machen diese 3 Jahre Altersunterschied da schon noch ein bisschen was aus, auch wenn der Druck dann ja immer noch zu spüren ist?
Ich denke schon. Und er hatte schon seine Phase, wo es mit ihm überhaupt nicht zusammenlief. Das war so vor knapp 2 Jahren, hatte eine Saison, wo er keine einzigen Punkte geholt hat im Weltcup. Und da kam natürlich dann schon die Frage, okay, wie geht's mit mir weiter? Wo will ich überhaupt hin? Und er hat seitdem viel umgestellt, er hat einfach auch eine andere Einstellung jetzt zum Sport gefunden, ist nicht mehr dieses schlampige Talent, sondern ist jetzt sehr fleißig und macht dort sehr, sehr viel investiert in sein ganzes Sprungsystem und ist gerade im Absprung wirklich sehr, sehr aggressiv, sehr gut unterwegs und er hat ein unglaubliches Tempo drauf und dadurch, dass schon früh in seinem System drin ist, kann er den Sprung wirklich sehr, sehr weit in Hang hineinziehen und das hat er dann wieder bewiesen im ersten Durchgang mit diesem starken Sprung auf 138,5 Meter, den weitesten Sprung im ganzen Wettbewerb gewesen, bei keinen einfachen Bedingungen, das muss man auch dazugeben. Aber Kobayashi ist jetzt so ein bisschen drin gekommen, hat ja seine Phase schon gehabt, die Domen Preutz momentan so ein bisschen durchgeht und deswegen ist er schon ein Stück weiter als Domen Preutz.
Und wie weit ist er insgesamt? Wie schätzt du seine Chancen auf den Turniersieg jetzt ein? Ich meine, er hat ja mit Oberstdorf jetzt zumindest das erste Event jetzt schon mal gewonnen, aber man weiß ja, Vierschanzentournee, man kann sie am ersten Tag nicht gewinnen, man kann sie höchstens verlieren. Das trifft auf einige andere zu, aber was würdest du denn in Richtung Kobayashi jetzt sagen mit seinen weiteren Aussichten?
Im Endeffekt muss er versuchen, locker zu bleiben. Ich glaube, das ist bei ihm das Wichtigste, weil im Endeffekt kann er nur gewinnen. Natürlich ist er der Favorit, klar, aber der ist 22 Jahre, ihm wird wahrscheinlich die Zukunft gehören und deswegen muss er versuchen, einfach ruhig zu bleiben, sein System zu springen, sich nicht zu sehr davon beeindrucken lassen, dass die Kulisse da ist und dann eventuell den Deutschen und den Österreicher mehr unterstützen wird als ihn. Deswegen, das ist das Wichtigste. Der Kopf muss frei bleiben, er darf sich keine Gedanken machen über den Sprung, weil wir haben es gesehen im zweiten Durchgang, der hat ein bisschen gewackelt, da war ein bisschen spät dran, war so etwas verdreht im Absprung und wenn er das zu oft zeigen wird, dann wird es für ihn mit dem Turniersieg nicht reichen, deswegen der erste Sprung, darauf muss er aufbauen, ganz konzentriert springen, überhaupt alles ausblenden, was um ihn herum ist und dann einfach Skispringen machen.
Und vor allen Dingen auch ausblenden, dass er eben Historisches schaffen könnte, der erste japanische Vierschanzentournee-Sieger in diesem Jahrtausend, der letzte, der es geschafft hat, die Vierschanzentournee zu gewinnen und Japaner zu sein, das war vor 21 Jahren Kazuyoshi Funaki, also das ist lange, lange her und aus seiner Sicht und aus Sicht der Japaner, natürlich ist die Zeit reif für einen weiteren. Gucken wir auf den zweiten, denn wenn wir über deutsche Erfolge bei der Vierschanzentournee sprechen, dann ist es noch nicht ganz so lange her, aber insgesamt dann auch schon vielleicht auch viel zu lange. Markus Eisenbichler, der macht jetzt Hoffnung, dass es vielleicht in diesem Jahr zumindest mit einer guten Platzierung was werden kann. Eisenbichler mit zwei wirklich guten Sprüngen, 133 und 129 Metern, die hat er runtergebracht und am Ende waren es dann eben diese 0,4 Punkte, die ihn trennten von Platz 1, vom großen Erfolg in Oberstdorf. Wo hat er diese 0,4 Punkte aus deiner Sicht, wenn man es sagen kann, liegen lassen?
So ein bisschen am Absprung beim zweiten Sprung, muss man sagen. Also der erste war wirklich sehr sauber, 133 Meter gesprungen bei Rückenwind, hat dort 7,1 Windpunkte gut geschrieben gekriegt, wirklich sehr gut. Die Bedingungen waren im zweiten ähnlich, da hat er es nicht ganz so weit schaffen können, war wie gesagt ein bisschen später am Absprung. Deswegen hat es am Ende dann in Anführungsstrichen nur zu 129 Meter gereicht. Deswegen hat er da so vielleicht den einen oder anderen Punkt liegen gelassen. Diese 0,4 Punkte, das ist natürlich dann wirklich marginal, die ihm dort wirklich fehlen. Aber ich denke, es sollte ihm Hoffnung geben, weil bisher hat das in den Trainingsleistungen mir wieder zeigen können, dass er weit springen kann, aber in den Wettkämpfen dazu nicht so ganz funktioniert, aber jetzt mit zwei wirklich sehr guten Sprüngen, die dann auch aufbauen kann, wie er sich jetzt auch sehr, sehr gut positionieren kann, weil auch in Garmisch-Partenkirchen, dass er das nächste ansteht, ist er eigentlich sogar noch der bessere Springer, also hat er sogar noch mehr Potenzial nach oben, deswegen sollte er diese beiden Sprünge mitnehmen und auch ihm als Beweis einfach dafür gelten, dass er auch seine Trainingsleistung, die ja gut sind, das muss man ja bestätigen, auch jetzt nutzen kann oder im Wettkampf zeigen kann.
Also er hat es auf jeden Fall umgemünzt, endlich mal das, was er im Training gezeigt hat, aber wie wird er jetzt mit dem Druck umgehen? Denn auf ihn wird ja jetzt auch ein bisschen was zukommen. Jetzt ist ja die Pause nicht so lang bis zum Neujahrsspringen. Das sind ja mal gerade dann anderthalb Tage sozusagen, die da noch zu überstehen sind. Es geht ja dann nahtlos auch mit der Quali dann morgen schon an Silvester in Garmisch dann weiter. Wie würdest du es einschätzen? Kann er mit diesem Druck und diesem jetzt neu aufkommenden, ja auch Medieninteresse bei der Vierschanzentournee dann umgehen?
Gute Frage. Also das ist natürlich daran, wo es sich entscheiden, ob er dann mit vorne mit dabei bleiben kann oder nicht. Ich würde schon einschätzen, dass das Duroc Lüthers gut verarbeiten kann. Er weiß es einzuordnen, er ist, glaube ich, sehr happy darüber und auch, glaube ich, die deutsche Mannschaft um ihn herum wird versuchen, da irgendwie so ein bisschen abzuschirmen von dem ganzen Medieninteresse, von dem ganzen Medienhype, weil er muss gucken, dass er diese Leistung, die er jetzt gezeigt hat, dass er die konstant auch zeigen kann und dass er sich wirklich darauf konzentrieren kann, einfach seinen Sport durchzuziehen, sein Springen zu zeigen, weil das ist wirklich sehr gut. Das ist technisch auch sehr sauber, das ist, muss man sagen. Und deswegen liegt es auch an dem ganzen Team daran, ihn so ein bisschen abzuschirmen vor den Medienhype, weil jetzt mit 0,4 Punkten ist natürlich schon wieder die Diskussion, dass er soll jetzt die deutschen Hoffnungen tragen, weil die anderen doch durch einiges hinterher sind. Deswegen wird jetzt alles in Deutschland in Medieninteresse auf ihm liegen und die Hoffnungen werden in ihm liegen. Und daran wird sich zeigen, gefühlt würde ich sagen, dass vielleicht ein bisschen zu viel ist schon, weil er noch nie so in einem großen Rampenlicht gestanden ist. Aber er kann mich gerne eines Besseren belehren.
Macht er hoffentlich dann schon in Garmisch. Wir werden natürlich darüber berichten, aber wir gucken jetzt weiter aufs Podium. Zu den weiteren Deutschen kommen wir gleich noch. Daran merkt ihr schon, die sind relativ weit hinten gelandet und Sebastian hat es ja auch schon angeteasert. Es gibt da auf jeden Fall auch große Enttäuschung, aber vorher große Freude bei den Österreichern, denn die haben das erste Podium seit Bischofshofen 2016-17 bei einer Vierschanzentournee wieder einnehmen können. Stefan Kraft nach seiner starken Quali gestern, er ist ja mit der Bestweite in das Springen von Oberstdorf gegangen, hat er jetzt nochmal Platz 3 geholt und vor allen Dingen sich auch stark verbessert. Nach dem ersten Durchgang lag er auf Platz 8, am Ende auf Platz 3.
Genau, hat wirklich im zweiten Durchgang sehr, sehr gut den Wind nutzen können, der bei ihm da war, hatte mit die besten Windbedingungen, hat da nur 2,6 Punkte gut geschrieben gehabt und den ist dann auf 134,5 gesprungen, noch weiter als im ersten Durchgang, wo die Bedingungen für ihn eigentlich sogar noch das bisschen besser gewesen sind, muss man so sagen. Also hat er dort wirklich starke Leistungen gezeigt, hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und er ist, glaube ich, jetzt wirklich drin gekommen. Man merkt es jetzt auch mit diesem Probedurchgang oder mit der Qualifikation, dass er dann doch jetzt pünktlich zur Vierschanzentournee richtig in Form drin ist, beweisen kann, dass er wieder seine Form gefunden hat, nachdem er sich jetzt letzte Saison immer mal wieder gezeigt hat, teilweise aber halt nicht konstant durchgehend und da wird es jetzt auch an ihm liegen, das konstant zu zeigen, weil auch er ist jemand, der dann natürlich dann in Österreich, auf den die Hoffnung ruhen, weil momentan ist im Skispringen in Österreich nicht so viel los, da gibt es nicht viele Springer, die dort vorne mitspringen können. Er ist so ein bisschen der Einzige, der da mal konstant in den Top 15 auftauchen kann, mal auch die Top 10 angreifen kann. Deswegen wird es jetzt an ihm liegen. Er hat zwei sehr, sehr gute Sprünge gezeigt und das sollte ihm Hoffnung geben und auch Selbstvertrauen für die weiteren Springen. Und zumal, wenn man auch mal guckt, 1,8 Punkte hinter Kobayashi. Also von daher ist für Kraft alles möglich in den nächsten drei Springen.
Da wird es spannende weitere Springen auf jeden Fall geben hier bei der Vierschanzentournee in diesem Jahr. Wir freuen uns schon auf das Neujahrsspringen. Jetzt gucken wir aber auch noch auf einen, der im letzten Jahr alles abgeräumt hatte, 4 Siege gefeiert hat, seit fünf Springen immer siegreich gewesen, bis es jetzt zu diesem Springen in Oberstdorf kam. Kamil Stoch, der Pole, ist am Ende 8. geworden, hatte noch nicht so eine überragende Saison wie im letzten Jahr und konnte auch diese Anwartschaft wieder den Titel zu verteidigen auch im Vorfeld noch nicht so richtig gerecht werden. 8. Platz für ihn, wie schätzt du es ein?
Ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo er momentan steht. Es ist gut, es ist sehr solide. Mit 127, 131 Meter muss er sich auf keinen Fall gräben. Ihm fehlt halt so ein bisschen dieser ganz große Ausreißer nach vorne. Das ist etwas, woran er noch ein bisschen an arbeiten muss. Steht er momentan auf Platz 3 in der Gesamtwertung, aber die ist wirklich ja sehr ausgeglichen. Also hat er nicht so viele Punkte, die ihn nach vorne, die ihn nach hinten trennen. Es ist wirklich so ein bisschen so eine Saison, die gut ist auf jeden Fall, aber dieser große Aha-Effekt, dass er jetzt sagen kann, boah, das war jetzt wirklich mein Hammersprung, der wird mich jetzt nach vorne pushen, der gibt mir jetzt genug Selbstvertrauen, der hat ihm noch so ein bisschen gefehlt, hat im zweiten Durchgang Punkte abgezogen gekriegt, weil der Wind wirklich für ihn sehr gut gewesen ist und da muss er auf 131 Meter einfach mehr machen, also da muss er noch weiter springen, um noch mehr anzugreifen, weil jetzt hat er schon fast 15 Punkte Rückstand auf Kobayashi und das wird für ihn sehr, sehr schwierig, seinen Titel zu verteidigen und damit auch historisch das zu schaffen, das dritte Mal in Folge zu gewinnen, das hat bisher nur ein anderer geschafft und das ist schon über 50 Jahre her. Also von daher ist Stoch jetzt gefordert. Momentan sieht es nicht danach aus, dass er noch angreifen kann, aber in 3 Springen kann noch ganz, ganz viel passieren und wenn er weiter so konstant springt und dann auch mal den Ausreißer nach oben hat, dann muss man ihn auf jeden Fall in Rechnung haben.
Und auch 6-mal in Folge bei einer Vierschanzentournee zu gewinnen, ist ihm eben nicht vergönnt gewesen. Das haben bisher nur Helmut Recknagel und Sven Hannawald in der Geschichte geschafft, beziehungsweise nee, die haben es auch nicht geschafft. Die haben genauso oft wie Stoch nämlich gewonnen in Folge, nämlich 5-mal, also noch keiner, der 6-mal jemals bei einer Vierschanzentournee in Folge gewonnen hat. Und Stoch damit auch nur drittbester Pole aktuell. David Kubacki, der ist 5. geworden und Piotr Zühler, der ist 6. geworden, 4. übrigens der Norweger Andreas Stjernen. Und die Norweger, die hatten ja als Maßgabe ausgegeben für die Vierschanzentournee, wir wollen den Tourneesieg am Ende. Jetzt ist Stjernen ja nicht allzu weit weg, das sind gerade mal 4,1 Punkte hinter Kubacki. Yashi, auch der mischt noch vorne mit.
Genau, und auch er mischt noch vorne mit. So ein bisschen überraschend, glaube ich, dass es er ist, weil man hatte dann eher auch auf einen Jörn-André Vorfahren gehofft, der aber schon aufgrund der Qualifikation mal so gerade noch so geschafft hat, als 48er schon ein bisschen außen vor war. Komm, da scheint es überhaupt nicht zurecht. Nur 125 im ersten Durchgang, noch im zweiten Durchgang mit 110. Das sind zu wenig, da muss er mehr draus machen, aber er ist momentan auch so noch nicht so ganz in Form und nicht so wie in der, wie letztes Jahr gewesen ist, wo er wirklich starke Sprünge auch gezeigt hat. Da ist er noch so ein bisschen auf der Suche allgemein. Das ganze norwegische Team noch nicht so ganz so stark wie im letzten Jahr, wo sie wirklich auch reihenweise Siege feiern konnten. Jetzt und Andreas Stjernen hat einen guten Sprünge gezeigt, 132,5 und 131 Meter gewesen, also zweimal die 130 Meter geschafft. Das ist schon wirklich sehr gut gewesen und 4,1 Punkte ist noch nicht so viel. Da muss er jetzt gucken, dass er das so bestätigen kann und dann kann er vielleicht mit dem einen oder anderen Ausreißer nach oben und vielleicht den Patzer von dem Konkurrenten vielleicht so diesen Sieg holen. Und er wird ja auch derjenige sein, natürlich, der die norwegischen Hoffnung trägt, weil so ein bisschen überraschend ist das schon, dass er es ist und nicht in Robert Johansson oder aber auch in Jørn-André Vorfang.
Genau, Robert Johansen 7. am Ende geworden und Vorfang gerade mal 25. Dazwischen haben sich einige Deutsche platziert. Gucken wir mal auf die Ergebnisse der Deutschen. Karl Geiger 12., Stefan Laie 13., Richard Freitag 16., David Siegel 17., Pius Paschke 21. und Konstantin Schmidt als letzter Deutscher dann 24. Die haben es alle in den zweiten Durchgang geschafft. Die große Enttäuschung, natürlich Sebastian Andreas Wellinger, der hat es nicht geschafft in den zweiten Durchgang. Der hat einen ganz, ganz miesen ersten Sprung gehabt.
Ja, der hat wirklich einen miesen ersten Sprung gehabt, am Ende 39. gewesen mit 114,5, war spät am Absprung dabei und dadurch, dass der Wind auch nicht da war, um ihn zu unterstützen, ist er wirklich abgestürzt. Das muss man so ganz erklären. Man hat ihn noch einfach angemerkt, dass er noch nicht in der Form ist, nicht das Selbstvertrauen momentan in sein System hat. Der Absprung ist so etwas, was ihn momentan so ein bisschen wehtut. Da tut es sich wirklich sehr, sehr schwer, pünktlich am Absprung zu sein, ist meistens relativ spät dran und wenn du dann Rückenwind hast und dann nicht früh in dein System reinkommen kannst, dann geht es relativ schnell nach unten, gerade natürlich in Oberstdorf ist das wirklich brutal, da wird sofort, wenn du da schlecht drin bist, sofort reagiert, da ist der Wind sofort da und drückt dich runter. Das hat man bei ihm wirklich sehr, sehr doll gesehen. Das ist natürlich für ihn schon die große Enttäuschung, dass jetzt schon für ihn nach dem ersten Springen die Chance auf den Tourneesieg genommen wurde. Aber wir haben es ja gesagt, man kann das Springen in Oberstdorf nicht gewinnen, aber verlieren. Und deswegen zählt Andi Wellinger wohl zu den größten Verlierern heute.
Verloren hat auch der andere Deutsche, der den zweiten Durchgang nicht erreicht hat, Severin Freund. Aber bei dem muss man sagen, ist am Ende 36. geworden mit 118,5 Metern. Da muss man aber auch immer wieder dazu sagen, zwei Kreuzbandrisse hatte er zu überstehen. Der ist erst langsam wieder auf dem Weg zurück. Aber man hat gesehen, es dauert auch noch, bis er wieder wirklich zurückkommt.
Genau, es dauert einfach noch seine Zeit, bis er wieder zurückkommt. Gerade Kreuzbandriss ist für Skispringer wirklich eine schwierige Verletzung. Da dauert es wirklich, dass du wieder dein Vertrauen ins Knie gewinnst, dass du wieder dein Vertrauen ins System entwickeln kannst. Und am Ende waren es ja auch nur 1,7 Punkte, die ihm dort zum zweiten Durchgang gefehlt haben. Naoki Nakamura, der Japaner, war dort dieses bisschen besser, hatte eigentlich den etwas schlechteren Sprung, aber hat aufgrund des besseren Windes oder schlechteren Windes ein bisschen mehr Punkte für sich erhalten können. Deswegen hat es am Ende dann für ihn nicht gereicht. Trotzdem, bei ihm ist einmal wichtig, dass er in Wettkampfrhythmus kommt, dass er einfach Springe hat im Wettkampfformat, sodass er dann wieder mehr und mehr Vertrauen in sein System gewinnen kann. Natürlich muss er gucken, dass er auch die Ergebnisse liefert, jetzt mit 7 Deutschen, die vor ihm gewesen sind im zweiten Durchgang. Also da muss er auch natürlich aufpassen, weil auch Werner Schuster hat gesagt, es wird nur die Leute mitgenommen, die wirklich gut sind, die nach 2 Tagen sehr, sehr gut darlegen. Und da muss Severin Freund noch so ein bisschen an arbeiten. Aber ich denke, er wird das dann wieder zurückkommen. Er wird das zeigen, dass er wieder absolute Topform finden kann. Aber es wird einfach noch dauern, bis er wieder diese Form hat vor seiner Verletzung.
Ich schätze, die anderen Deutschen ein. Karl Geiger, der war ja auch ein bisschen höher gehandelt worden bei diesem Springen, seinem Heimspringen. Am Ende, ich sagte es, 12.
Ist es okay, möchte ich sagen. Also da wurden vielleicht ein bisschen zu viele Hoffnungen gesetzt. Natürlich mit dem Sieg, das war wirklich schon überragend, was er dort in Engelberg gezeigt hat. Aber man muss einfach sagen, er ist wirklich ein solider Springer und ist immer mal wieder darauf angewiesen, dass er auch ein bisschen bessere Winde hat als in seinem Fall. Also hat wirklich Probleme dort gehabt, hätte ein bisschen mehr machen können, gerade im zweiten Durchgang mit dem eigentlich relativ guten Wind. Natürlich war es auch dort wieder Rückenwind für ihn gewesen, aber trotzdem hätte er doch ein bisschen mehr schaffen können als 128 Meter. Auch Stefan Niles, es war solide, es war halt nicht der hundertprozentige Topsprung. Da gab es auch so ein bisschen Probleme beim Absprung, da hätte man noch ein bisschen früher dran sein können. Deswegen ist das solide, es ist nicht der große Ausreißer, wo man sich gehofft hat, okay, Top Ten sollte eigentlich schon das Ziel sein für die beiden, die auch bisher die besten Deutschen sind im Gesamtweltcup, die beste Saisonleistung bisher gezeigt haben. Deswegen ist es für sie so ein bisschen schade, dass sie dort nur 12. bzw. 13. geworden sind, aber trotzdem sollten sie sich nicht grämen, sollten jetzt gucken, dass sie dann in den anderen drei Springenden zeigen, was sie können und die sind auf jeden Fall gut für den Tagessieg oder auch mal eine Podestplatzierung, deswegen würde ich es so nicht außen vor schreiben. Natürlich jetzt mit den Gesamtwertungen wird es wirklich sehr, sehr schwierig, wenn du schon 20 Punkte Rückstand hast nach dem ersten Springen, da sollten sie sich keine großen Hoffnungen mehr machen.
Aber in der Gesamtwertung, da hat der DSV mit Markus Eisenbichler natürlich ein ganz, ganz heißes Eisen im Feuer. 2. Platz in Oberstdorf, 0,4 Punkte hinter dem Sieger Ryoyo Kobayashi, der Topfavorit, also erfolgreich, trotz einiger Probleme. Mal gucken, wie er die dann vielleicht im Neujahrsspringen behoben haben wird, was Markus Eisenbichler dann macht, was Stefan Kraft macht, was die anderen machen, wer vielleicht noch richtig durchstarten kann, nach vorne springen kann. Die Abstände ja noch sehr gering nach dem ersten Springen, da kann noch eine ganze Menge passieren. 3 Sprünge sind ja noch zu absolvieren, werden wir noch euch berichten können hier auf meinsportpodcast.de. Das war unsere Berichterstattung aus Oberstdorf. Ich sage vielen Dank an unseren Experten von Kaltschnur hier auf meinsportpodcast.de an Sebastian.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mühlenhof.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholdt.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.